ARD.
Na, Lust auf ein paar gesunde Happen auf die Ohren? Die gibt's hier im Podcast. Ich bin Julia Dehmann, Wissenschafts- und Medizinjournalistin, und in diesem Podcast geht's um Ernährungsmedizin. Mit den NDR Ernährungsdocs bespreche ich hier die Entwicklung ihrer Patientinnen und Patienten aus den Fernsehfolgen, und wir vertiefen außerdem, warum welche Ernährungsempfehlungen den Menschen geholfen haben und was das auch für uns alle bedeuten kann. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und heute sprechen wir über die berühmten Hafertage der Ernährungsdocs und warum gerade Haferflocken eben einen gesunden Zuckerstoffwechsel unterstützen können. Außerdem gucken wir auf den Unterschied zwischen Kraft- und Ausdauersport und warum gerade Muskeln beim Abnehmen helfen. Und die Abschlussfrage: Wie viel Protein brauchen wir eigentlich, um das Muskelwachstum zu unterstützen? Und warum sollten wir uns bei den Proteinen nicht nur auf Milchprodukte verlassen?
Die Ernährungsdocs.
Ich habe eine Ernährungsberatung, wo ich seit 14 Jahren hingehe, was ich alles umsetze, mache viel Sport, informiere mich, und alles bringt irgendwie nichts. Ich nehme immer zu, egal was ich tue.
Das hat Bettina letztes Jahr bei den Ernährungsdocs erzählt. Und ihr Ernährungsdocs, ihr habt ihre Diagnose dann umgangssprachlich als diätkrank beschrieben. Diese Diagnose, die gibt's natürlich so jetzt nicht. Was es damit aber auf sich hat, das klären wir später. In Bettinas Fall hieß das: Seitdem sie 16 ist, macht sie Diäten. Saftfasten, Low Carb, FDH, das ist so umgangssprachlich, das ist so ein bisschen salopp, frisst die Hälfte, also eben wirklich Kaloriendefizit, Kohlsuppendiät, alles schon gemacht, zum Teil sogar mehrfach. Und kurzfristig hat sie dadurch auch immer wieder abgenommen, aber früher oder später kam das Gewicht dann wieder drauf, teilweise sogar mehr als vorher. Und zusammen mit Ernährungsdoc Silja Schäfer wollte Bettina diese Stoffwechselnuss knacken. Und ich freue mich total, dass du heute bei mir im Studio bist, liebe Silja, und wir uns das zusammen jetzt mal angucken können.
Ich freue mich auch, Julia, und ich hoffe, es gibt ganz viele Erkenntnisse für alle, die zuhören.
Bettina ist mit Sicherheit auch wirklich nicht allein, ne, mit ihrem Problem. Und gerade in den 90ern und 2000ern, da haben wir ja so einen regelrechten Diätboom oder Diätwahn, kann man ja fast sagen, erlebt. Also das Problem von Bettina, das betrifft bestimmt viele Menschen.
Absolut. Also viele Frauen und auch viele Männer können sicherlich ein Lied davon singen und sind, ich würde es mal nennen, Diätexperten. Ja? Das Problem ist, dass eben viele Diäten sehr einseitig sind. Du hast gesagt, Kohlsuppendiät, aber auch eine Kartoffeldiät, eine Ananasdiät. Und alles geht dann mit einer starken Kalorienrestriktion einher. Also das heißt, so 500 bis 800 Kalorien täglich maximal. So nimmt man dann kurzfristig ab. Aber dann kommt es eben häufig zum Jojo-Effekt und man nimmt schnell wieder zu.
Warum passiert das?
Wenn man immer wechselt zwischen Diät und Nicht-Diät, dann bedeutet das ein Auf und Ab zunächst an Kalorien und damit aber auch an wichtigen und zum Teil lebensnotwendigen Nährstoffen für meinen Körper.
Ja, und bei manchen Diäten ist ja eben dieses Kaloriendefizit, ne, du hast es gerade eben schon gesagt, ziemlich groß. Ja viel mehr, also beziehungsweise viel weniger essen, als ihr eigentlich normalerweise empfiehlt.
Genau richtig. Also wir leben heutzutage in einer Zeit der Extreme, muss man schon fast sagen, also auch extreme Diäten. Aber unsere Körperbiologie kommt eben aus einer Zeit, in der Kalorien und Nährstoffe wertvoll und limitiert waren. Und diese Basis der Körperzellen, die hat sich eben nicht geändert. Wenn wir jetzt eine Diät nach der anderen machen, dann fühlt sich unser Körper von einer Hungersnot in die nächste getrieben. Also er verliert Vertrauen und fängt an, alles für Notzeiten zu bunkern, was er nur kriegen kann.
Aber trotzdem braucht man ja ein Kaloriendefizit, um abnehmen zu können, oder? Also wie löst man das?
Also da müssen wir tatsächlich ganz individuell schauen, also wie bei Bettina auch. Welche Diäterfahrung liegt vor? Wie reagiert der Körper bzw. der Stoffwechsel mittlerweile auf eine ausgewogene Ernährung? Wie sieht's da aus? Gibt's Erkrankungen, Medikamente, die wir mit berücksichtigen müssen? Welche, ich nenne es jetzt mal, gesundes Kaloriendefizit können wir überhaupt anstreben?
Und um an diesen verschiedenen Stellschrauben zu drehen, habt ihr erstmal eine Messung der Körperzusammensetzung gemacht. Also das ist eine Bioimpedanzanalyse. Das heißt, ihr habt eben geguckt, wie viel Muskeln und wie viel Fett hat Bettina.
Ja, und denn nur dann weiß ich auch exakt, was mein Körper in einem entspannten Zustand an Kalorien, an Minimum, wir sprechen dann vom Ruheumsatz, wie viel er wirklich braucht. Denn Muskeln benötigen und verbrauchen eben mehr Energie in Form von Kalorien im Vergleich zum Fettgewebe. Ja? Und mit dieser Grundlage kann man dann verschiedene Stellschrauben angehen. Also wir haben jetzt bei Bettina an den Schrauben Ernährung, Wasserhaushalt, Medikamente und Bewegung gedreht.
Also da merkt man einfach, ne, man muss es schon ganzheitlich angehen und ihr konntet tatsächlich auch den Stoffwechsel wieder ein bisschen ankurbeln und Bettina hat eben auch erste Erfolge gesehen. Und wie genau ihr das angestellt habt, das gucken wir uns jetzt mal Schritt für Schritt an. Am Anfang hat Bettina erzählt, was sie aktuell schon so alles macht. Also wenn man das so hört, finde ich, die macht doch eigentlich alles richtig, oder?
Ja, ja. Also und sie geht seit 14 Jahren, hat sie ja gesagt, zu einer Ernährungsberatung, macht regelmäßig Sport, hat sogar viele verschiedene Sportarten ausprobiert, aber trotz der ganzen Bemühungen hat sie in den letzten 30 Jahren ihr Gewicht fast verdoppelt.
Ich finde, das klingt total frustrierend.
Ja, vor allen Dingen, wenn man leider heutzutage immer noch durch die Gesellschaft und man muss auch sagen durch die sozialen Medien immer noch das Gefühl vermittelt bekommt, dass es Übergewicht einfach nur daran liegt, dass man faul ist oder nicht genug Disziplin hat. Also Stichwort Stigmatisierung. Mhm. Ja, also Bettina ist wirklich alles andere als faul gewesen in den letzten Jahren.
Ja, das haben auch ihr Sohn und ihr Mann gesehen. Also an fehlender Disziplin liegt es nicht.
Sie macht halt wirklich sehr, sehr viel Sport. Also sie geht eigentlich immer Fahrrad fahren, mindestens 3-4 Mal in der Woche, geht zum Sport, ins Fitnessstudio. Aber keine Ahnung, warum das einfach nicht hilft, auch mit ihren Diäten zusammen und so. Keine Ahnung.
Sie rabbelt sich dann immer wieder hoch und versucht wieder was Neues, geht auch zum Aquajogging und zum Schwimmen und all so diese Sachen. Aber hilft nichts. Nicht wirklich.
Also hilft nichts. Das klingt alles auch sehr hilflos, muss man ja sagen. Ja. Also Fahrradfahren, Fitnessstudio, Schwimmen, alles Dinge, die wir immer wieder empfehlen. Und dann auch noch eine jahrelange Ernährungsberatung. Also man muss ganz klar sagen, bei Menschen mit einem gesunden Stoffwechsel würden und müssten sich da auch Ergebnisse zeigen.
Ja, aber bei einem gestörten Stoffwechsel, ne, wenn all das irgendwie nicht hilft, wo fängt man da dann überhaupt an?
Also erstmal muss Schluss sein mit kurzfristigen Diäten. Also das ist absolut der allererste und wichtigste Schritt. Stattdessen braucht es eine dauerhafte und individuelle Ernährungsstrategie. Also raus aus diesem ganzen Diätwahn. Der Körper darf und muss auch wieder lernen, dass er ausreichend Kalorien und vor allen Dingen auch ausreichend Nährstoffe erhält und er eben nichts mehr bunkern muss. Also das heißt, eine angepasste, regelmäßige Kalorien- und Nährstoffzufuhr ist eben ganz, ganz wichtig.
Ich könnte mir vorstellen, weil ne, man hat vielleicht dann ja auch so ein bisschen Sorge, dass wenn man dann irgendwie quasi normale Portionen isst und auch mehrere Portionen pro Tag, dass man da so die Gefahr sieht, dass man vielleicht erstmal wieder zunimmt, oder?
Ja, also tatsächlich ja. Das kommt auch so ein bisschen auf die Ausgangssituation an. Also sprich, wie stark und wie lang man vorher Kalorien reduziert hat. Aber ja, bin ganz bei dir. Wenn man aus einer Diät rauskommt, kann es sehr gut sein, dass man erstmal zunimmt. Damit darf und muss man leider auch rechnen. Und das muss einem absolut eben bewusst sein.
Das ist halt dieser Jojo-Effekt, wo das Jojo dann erstmal nochmal in die andere Richtung sozusagen ausschlägt. Weil der Körper natürlich erstmal dann alles speichern will, weil er das ja von der Vergangenheit so kannte, ne, was er eben bekommt, um vor der nächsten Diät, vor der nächsten Hungerphase, du hast es eben so genannt, dann auch gewappnet ist. Ne?
Ja, das beobachten wir eben schon oft. Ja. Unser Körper ist ja ein hochkomplexes System und wenn ich so profan sagen darf, er ist nicht dumm. Ja. Mhm. Das heißt, wer aus einem großen Kaloriendefizit kommt und dann wieder anfängt, normal zu essen, also meist wie vor der Diät, der nimmt erstmal an Gewicht zu. Und zum Teil muss man ja auch erstmal den Wasserhaushalt wieder auffüllen, weil man manchmal auch zu wenig getrunken hat. Mhm. Und dann beginnt eben das Problem. Oft fängt man dann wieder mit einer Diät an und wieder mit einer Diät, weil man Angst hat. Und man landet dann in einem Teufelskreis.
Das heißt, im besten Fall eben nicht wieder eine neue Diät, sondern wirklich so ein bisschen Augen zu und durch. Das war ja gut, dass sie da, dass Bettina da nicht alleine war, ne, sondern euch quasi im Hintergrund hatte.
Ja, also man kann und darf sich auch gerne Mitstreiter und Experten an die Seite holen. Und das Wichtigste eben ist, bitte, bitte nicht von einer Extremdiät in die nächste stolpern.
Wir haben ja eben von den verschiedenen Stellschrauben gesprochen. Und eine der ersten Stellschrauben, an der ihr gedreht habt, war eben klar die Ernährung. Und durch ihre Ernährungsberatung hat sie ja eigentlich schon super viel richtig gemacht. Und trotzdem hast du eben ja einen Blick auf ihr Ernährungsprotokoll geworfen und hast da schon ein paar Verbesserungsvorschläge gehabt.
Ja, Grundvoraussetzung war, dass wir eben auch diagnostisch erstmal geguckt haben und Bettina hatte eine Insulinresistenz. Mhm. Ja, das ist eben die Stoffwechselstörung, vor der wir immer so ein bisschen Respekt und Sorge haben, denn die beschreibt, oder hier haben wir genau das gefühlte Problem, welches viele Abnehmwillige haben. Das heißt, ich reiße mir ein Bein aus und es tut sich nichts. Ja, dann sollte man wirklich nach einer möglichen Insulinresistenz mal richtig forschen, denn unbeachtet kann es dann nicht nur dazu führen, dass ich nicht abnehme, sondern im Laufe der Zeit kann es dann auch noch zu einem manifesten Diabetes mellitus Typ 2 kommen.
Ja, und das will man natürlich nicht. Insulin ist ja das Hormon, das eben wichtig ist, damit wir eben Zucker und auch größere Kohlenhydrate, Kohlenhydratketten richtig verarbeiten können.
Ja, genau. Also Insulin ist das wichtigste Hormon in der Kohlenhydrat-Zuckerverarbeitung und eben auch ein entscheidender Faktor dann beim Abnehmen. Ja. Insulin wird von unserer Bauchspeicheldrüse, wir nennen es Pankreas, gebildet, liegt so im oberen Mittelbauch und immer dann ins Blut abgegeben, wenn eben signalisiert wird, dass sich Zucker im Blut befindet. Also das Insulin im Blut schließt uns dann die Zellen auf.
Wie so eine Art ja, Zuckerschlüssel kann man sagen, ne?
Genau, also genau so erklären wir das auch immer unseren Patientinnen und Patienten. Also wenn Insulin als Schlüssel fungiert und die Körperzellen dann aufschließt, dann kann eben der Zucker aus dem Blut in die Zellen strömen und dort dann in Energie umgesetzt werden. Und dann wäre alles in Ordnung.
Ja, aber bei einer Insulinresistenz reagieren die Zellen eben nicht mehr so gut auf das Insulin.
Genau, die Zellen reagieren nicht mehr so sensibel, wie sie es tun sollten. Also hier im Norden erklären wir das auch bildlich mit, die Zellen machen die Schotten dicht. Ja? Das heißt, der Zucker wird nicht in die Zelle aufgenommen, verbleibt im Blut und das ist ein Problem.
Ja, und wenn der Zucker dann eben im Blut bleibt und nicht in die Zellen kommt, dann ja, führt das eben zu dieser Insulinresistenz und insgesamt dann zu einem hohen Blutzuckerspiegel.
Ja, und das kann zum Beispiel erstmalig auffallen, dass der nüchtern Blutzucker nicht mehr im Normbereich ist. Also bei so Gesundheitsuntersuchungen, bei so Gesundheitschecks. Oder dass eben Blutzuckermessungen leicht erhöht sind. Und kann dann eben in einer festen Glukose, also Blutzuckerstoffwechselstörung, wie eben dem Diabetes, was ich gerade gesagt habe, enden. Das hatte zum Glück Bettina noch nicht.
Aber wie entsteht denn so eine Insulinresistenz?
Ja, das Problem ist komplex und wahrscheinlich auch multifaktoriell. Also es gibt nicht die eine Ursache. Was man weiß, ist, dass Menschen mit einer Insulinresistenz oft Schwierigkeiten haben, abzunehmen.
Ja, und das Problem kennt Bettina natürlich gut. Und um diese Insulinresistenz und auch den Blutzuckerspiegel wieder so ein bisschen in den Griff zu kriegen, hast du Bettina erstmal 14 Tage Stoffwechselfasten verordnet. Und jetzt fragt man sich natürlich so ein bisschen, ne, wenn du vorher gesagt hast, man muss eigentlich von den Diäten weg, warum denn jetzt wieder eine Fastenkur?
Genau, Diät und Fastenkur, ich finde auch immer, da Begriffe sind auch manchmal schwierig, vielleicht kurz vorneweg. Also Diät würde ich nicht immer gleich mit Diät gleichsetzen. Also wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch von Diät sprechen, haben wir häufig so eine zeitlich begrenzte, einseitige Reduktionskost vor Augen. Also eine knallharte Diät, die meist dann auch in einem Nährstoffmangel endet. Aber wenn wir das ursprüngliche Wort Diät uns angucken, dann kommt es aus dem Griechischen und steht eigentlich für Lebensweise. Also im Sinne einer richtigen, optimierten Ernährungsweise. Aber zurück zur Stoffwechselkur. Genau. Ja. Wir wollten erstmal ein bisschen Ruhe ins System von Bettina bringen. Ja, also so eine Kur ist eine Art Reset, ein Neustart für den Körper. Und in diesen 2 Wochen geht es uns eben nicht primär ums Abnehmen.
Wie läuft die denn dann ab, so eine Stoffwechselkur?
Also in Bettinas Fall haben wir jetzt 14 Tage lang auf 3 Hauptmahlzeiten gesetzt, welche wir dann durch medizinische Trinkmahlzeiten ersetzt haben.
Also das sind jetzt nicht so diese klassischen Proteinshakes, die man sich so zusammenmixen kann, die Leute im Fitnessstudio häufig trinken, ne?
Nee, genau. Also das sind spezielle Formula-Produkte, nennt man das, die eine bestimmte Zusammensetzung haben. Ja, die Shakes bestehen auch zum größten Teil aus Proteinpulver, aus Eiweißpulver, aber auch eben mit Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen, damit der Körper eben auch insgesamt gut versorgt ist.
Und Bettina durfte ja auch eine Portion Gemüse pro Tag essen.
Ja, also das macht das Ganze meist ein bisschen leichter, weil man eben auch was kauen darf. Und mit dem Gemüse bieten wir dem Körper eben vor allem dem Darm Faserstoffe an und sekundäre Pflanzenstoffe, die eben für die Verdauung wichtig sind, dass die intakt bleibt.
So, und das Stoffwechselfasten, das hat Bettina dann auch 14 Tage durchgezogen. Nach den 14 Tagen habt ihr dann eben auf eine ausgewogene Ernährung umgestellt. Mit einer Ausnahme jeden Monat gab es eben eine 3-tägige Haferkur. Und diese Hafertage, die empfiehlt ihr häufig bei Problemen gerade mit Insulinresistenz oder tatsächlich dann auch wirklich einen manifesten Diabetes Typ 2. Warum hilft das so gut?
Also auch da vielleicht vorneweg kurz, also es hört sich jetzt so schlimm an, jeden Monat 3 Tage Haferkur. Also nicht ein Leben lang, sondern bis diese Insulinresistenz durchbrochen ist. Und ja, wir lieben die Hafertage, denn im Hafer steckt eben dieser ganz besondere Ballaststoff, das sogenannte Hafer-Beta-Glucan. So ein kleines Wundermittel, wie ich persönlich finde. Und dieser ist eben auch in diesem Formula-Produkt, was wir genutzt haben zum Stoffwechselfasten. Und es hilft eben bei der Regulation des Blutzuckerspiegels und wirkt eben auf den Insulinspiegel und die Insulinresistenz.
Aber der ist auch tatsächlich einfach in klassischen Haferflocken drin. Wie nimmt man die dann zu sich? Also wie funktioniert so eine Haferkur?
Eigentlich ganz simpel und ganz einfach umzusetzen. Es gibt 3-mal am Tag Haferflocken. Punktum. Ja. In der Regel sagt man 75 Gramm pro Portion. Das ist zunächst einmal gesetzt, so diese Haferkur. Egal ob jung, ob alt, welches Geschlecht, welches Alter. 75 Gramm, 3-mal am Tag. Und die kann man dann ganz verschieden zubereiten. Damit es nicht langweilig wird, kann man es sich herzhaft machen mit Gemüsebrühe und Gemüse. Oder eben mehr eine süße Variante. Kann man auch Gewürze, Vanille oder ähnliches nutzen. Und Beeren nutzen, zuckerarmes Obst. Also ganz individuell.
Ja, über diese Haferkur haben wir ja auch hier im Podcast schon öfter gesprochen, zum Beispiel in unserer allerersten Folge. Und da durfte ich übrigens auch mal so eine herzhafte Variante probieren. Fand ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also hört da gerne mal rein. Und auch für Bettina war das eben nicht das erste Mal, dass sie diese Hafertage gemacht hat. Sie war ja eben schon sehr gut informiert. Sie hatte das eben schon auch vor dem Besuch bei euch immer mal wieder tatsächlich gemacht.
Ja, also sie wusste schon, was da auf sie zukommt, war auch nicht ganz so geschockt. Wir haben einfach dann nur die Anzahl der Tage von einem Tag eben auf 3 erhöht.
Und damit haken wir jetzt erstmal die Stellschraube Ernährung ab. Du hast es schon erwähnt, nur die Ernährung bei diesem Abnehmproblem, das reicht da eben nicht, nur das anzugehen. Also es gab eben noch weitere Stellschrauben. Du hast nämlich auch ein Medikament, ihren Beta-Blocker, ausgetauscht. Warum?
Genau, also Bettina hat einen Beta-Blocker für ihren hohen Blutdruck verschrieben bekommen, was auch prinzipiell absolut nicht in Frage zu stellen ist. Ja? Wir haben aber inzwischen den Eindruck, dass der Beta-Blocker, den sie da genommen hat, den Stoffwechsel bei Frauen drosseln kann. Ja? Zum Teil ist es dann auch noch so ein bisschen dosisabhängig. Das heißt, je höher dosiert dieses Medikament eingenommen wird, desto eher scheint es als Nebenwirkung der Fall zu sein. Und hierbei handelt es sich um den Wirkstoff Metoprolol. Also andere Beta-Blocker zeigen diesen Nebeneffekt des Zunehmens oder Stoffwechselblockade lang nicht so stark oder gar nicht. Und Bettinas Metoprolol hat ihre Hausarztpraxis netterweise dann ausgetauscht. Also wir haben das in Zusammenarbeit mit der Hausarztpraxis gemacht und sie hat dann den Wechsel auch gut vertragen.
Das ist ja schon mal sehr schön. Und dann habt ihr euch aber als nächsten Schritt eben das Thema Sport angeguckt und vor allem eben den Muskelaufbau. Und dazu habt ihr erstmal gemessen, wie viel Körperfett und wie viel Muskelmasse Bettina eigentlich hat. Was kam da raus?
Das waren überraschende Ergebnisse. Sie hatte für ihre Verhältnisse nur 24 Kilogramm Muskulatur. Und das, obwohl sie so viel Sport gemacht hat.
Ich glaube, das müssen wir kurz mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen, weil man kann sich wahrscheinlich jetzt nicht so viel darunter vorstellen, wie viel 24 Kilogramm Muskeln sind. Ich frage mich gerade, wie viel ich wohl so habe. Also ist das wenig, ist das viel? Wie viele Muskeln sollte man oder wie viel Kilogramm oder wie viel Prozent sollte man optimalerweise haben?
Ja, der ideale Muskelanteil variiert je nach Geschlecht und Alter, muss man auch sagen. Und wir schauen eigentlich noch mehr auf den prozentualen Anteil vom Gewicht her. Und bei Bettina wäre der Anteil idealerweise so bei 30% gelegen. Ja, also das wäre super ideal. Mehr ist sogar immer noch besser. Bei Übergewicht kann das noch mal ein bisschen anders aussehen, weil sich durch das hohe Gewicht die Prozentwerte so ein bisschen verzerren. Aber Bettinas Muskelanteil lag eben nur bei 20%. Und da mussten wir ran.
Ja, mehr Muskeln sollten Bettina nämlich beim Abnehmen helfen. Und das hört man ja immer wieder. Aber vielleicht lass uns nochmal den Mechanismus angucken. Also warum ist das so? Warum helfen Muskeln beim Abnehmen?
Also je mehr Muskelgewebe ich habe, desto höher ist der sogenannte Grundumsatz. Und der Grundumsatz ist die Kalorienmenge, die unser Körper täglich eben an Minimum benötigt, ja, um alle lebenswichtigen Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel eben brauche ich es für die Verdauung, für mein Gehirn, aber auch für jede einzelne Muskelzelle, um die am Leben zu erhalten. Und Muskeln verbrennen eben in Ruhe mehr Kalorien als jedes andere Gewebe. Also darum erhöht ein Kilogramm Muskeln den Grundumsatz schon mal um circa 100 Kalorien.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also bisher hatte Bettina ja vor allem eher Ausdauersport gemacht, ne, weil sie eben dachte, das hilft beim Abnehmen. Tut es ja auch eher, aber sie hatte eben dann eher weniger Kraftsport gemacht. Man muss das ja auch zeitlich alles irgendwie unterbringen. Und das war dann irgendwie gar nicht so effektiv mit dem Ausdauersport, ne?
Ja, wobei effektiv ist für mich erstmal jede sportliche Aktivität. Also immer ran an die Bewegung, das ist schon mal super. Ja. Ausdauersport wirkt vor allem positiv eben auf unser Herz-Kreislauf-System und kann so Durchblutungsstörungen vorbeugen. Auch Kalorien zum Abnehmen werden natürlich verbrannt während der Bewegung, das ist keine Frage. Wir durften in den letzten Jahren aber auch dazulernen. Also das heißt, Muskelaufbau durch richtiges Krafttraining, Maximalkraft, Kraftausdauer, bewirkt eben einen Muskelzuwachs, mehr Muskelmasse. Und Muskelmasse verbrennt in Ruhe, wie gesagt, gerade schon mehr Kalorien als Fett. Und das heißt dann in der Nacht zum Beispiel, verbraucht mein Körper dann in der Regeneration auch mehr Kalorien durch ein gutes Muskelkorsett.
Also das ist dieses, was sich alle wünschen, abnehmen im Schlaf sozusagen.
Ja.
Okay, also mehr Muskeln, gleich mehr Grundumsatz, mehr Kalorienverbrauch, auch wenn man eben nicht aktiv ist. Und da muss man ja sagen, Muskeln sind ja nicht nur wichtig beim Abnehmen, sie schützen ja auch einfach unsere Gelenke und unsere Bänder und sorgen dafür, dass der Körper eben auch ja stark und widerstandsfähig ist und bleibt. Und ja, man muss auch dazu sagen, ich finde es gerade ein bisschen gruselig, dass ich auch schon dazu zähle, aber ab einem Alter von 30 Jahren geht das schon los, Muskeln werden abgebaut.
Ja. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, eine gute Muskulatur zu haben. Auch die beste Osteoporose-Prophylaxe. Du bist auch eine schlanke Dame, ja. Gerade bei uns Frauen steigt ja das Osteoporose-Risiko dann mit dem Alter. Und jetzt wieder, um auf Bettina zurückzukommen, Muskeln wirken auf die Insulinsensitivität, sagen wir, der Zellen. Also je mehr Muskelmasse ich habe, desto besser für diese Insulinresistenz. Also im positiven Sinn.
Was hast du denn Bettina dann genau empfohlen? Also welche Sportart sollte sie machen?
Also um richtig Muskeln aufzubauen, muss man mindestens 2, also eigentlich sogar besser 3-mal die Woche Kraftsport machen zu Beginn. Ja? Wir haben dann gemeinsam mit ihrer Physiotherapeutin einen Trainingsplan erarbeitet.
Und die Messungen der Muskulatur, die haben ja ergeben, dass Bettina vor allem in den Beinen die Muskulatur fehlt. Und deshalb habt ihr ja tatsächlich mit Kniebeugen angefangen. 20 Minuten Kniebeugen.
Also natürlich nicht am Stück, aber schon mit Fokus auf die Beine oder die untere Extremität, würden wir sagen. Beim Kraftsport ist es eben ganz wichtig, dass man an seiner individuellen Belastungsgrenze trainiert, ja, um erstmal Muskeln oder die Muskelmasse zu erhöhen. Das bedeutet, man nimmt eben so viel Gewicht, dass man die Übung noch sauber ausführen kann, ja, aber bei den letzten paar Wiederholungen eben kämpft. Wir wollen die Muskeln beanspruchen, damit sie wachsen. Es darf wehtun und man darf auch schwitzen.
Ja, ich habe auch gerade ein bisschen Muskelkater in den Schienbeinen vom Wandern tatsächlich. Das habe ich auch nicht so oft. Muskeln benutzen. Ganz, ganz wichtig. Wenn man Muskeln aber aufbauen will, muss man denen ja auch Nahrungsmittel geben. Genau.
Also richtige
man
Futter.
Man muss ihnen Proteine geben, ne?
Ja, absolut. Also ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ganz, ganz wichtig, nicht nur für Otto Normalverbraucher, sondern natürlich auch für alle Sportler. Ich kann mein Training mit einer optimierten Ernährung unterstützen oder auch torpedieren. Ja, jetzt übertrieben gesagt, wenn ich direkt im Anschluss mein Belohnungsbierchen oder Weinchen trinke, mache ich alles Training zunichte. Ja, dann hätte ich mich auch gar nicht erst quälen müssen. Wenn man sich etwas Gutes tun möchte, dann berechnet man aber seinen Proteinbedarf des eigenen Körpers und passt die Ernährung an und im Idealfall noch an das Training.
Da gibt es ja so diese Angabe 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ne?
Ja, also tendenziell würden wir hier eher höher gehen, auf mindestens 1,0. Bei Sportlern bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, bei aktiven Erwachsenen und dann am besten die tierischen und pflanzlichen Eiweißquellen kombinieren.
Genau, gute Proteinquellen sind ja zum Beispiel von den pflanzlichen Hülsenfrüchte, ne? Da gibt es ja auch dann das Tofu aus den Sojabohnen, aber eben auch Eier, Fisch in geringem Maße, eben auch Fleisch. Und ein beliebtes Familienrezept von Bettina, das war so eine China-Pfanne, die hat sie dann noch tatsächlich mit pflanzlichen Eiweißquellen aufgewertet mit grünen Erbsen und Kichererbsen.
Ja, eine super Idee. Also und wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, jeder kann irgendwie Erbsen, Kichererbsen nochmal irgendwo dazu packen. Und diese Proteine unterstützen eben nicht nur das Muskelwachstum, sondern halten eben auch lange satt. Ja, auch ein ganz wichtiger Faktor. Dann kombiniert man noch das Ganze mit vielsättigem Gemüse. Perfekt.
Es gab aber noch eine Proteinquelle, die dir im Ernährungsprotokoll so ein bisschen aufgefallen ist, die Bettina viel zu sich genommen hat. Die war so ein bisschen überrepräsentiert.
Ja, also, aber wie gesagt, bei Bettinas Ernährung lief vieles sehr, sehr gut. Aber tatsächlich ist mir schon eine Sache aufgefallen. Sie hat äußerst viel, oder was heißt äußerst, aber sie hat schon viele Milchprodukte gegessen. Also Käse, Frischkäse, Milch, Butter, das kam schon sehr häufig vor in ihrem Ernährungsprotokoll.
Ja, da muss ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen genauer zuhören. Ich bin ja auch so ein kleiner Käse-Junkie. Also du hast mal ausgerechnet, bei Bettina waren das tatsächlich 400 Gramm jeden Tag, ne? Das ist schon viel.
Ja, also es ist eigentlich schon die empfohlene Menge an Milch und Milchprodukten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also der DGE. Aber es gibt eben mittlerweile auch die Empfehlung der Planetary Health Diet. Also die ist restriktiver bei ca. 250 Gramm pro Tag. Und aus meiner Erfahrung heraus habe ich ihr das dann empfohlen, weil ihre Milchprodukte ungefähr zu halbieren. Ich glaube, das war bei ihr auch tatsächlich ein wichtiger Punkt.
Aber jetzt nicht mit Waage, ne? Sondern so, was musste sich dann in Portionen sozusagen organisieren? Was wäre das so in etwa?
Genau, also Waage muss man jetzt nicht unbedingt rausholen. Man kann sich an Portionen orientieren. Auf jeden Fall weniger, als sie es vorher gegessen hat. Das war wichtig. Und so 1 bis 2 Portionen Milchprodukte am Tag.
Also so ein Joghurt oder 2 Scheiben Käse, das ist dann wahrscheinlich so eine Portion, würde ich schätzen. Ne?
Ja.
Genau, ja. Und warum sollte sie jetzt gerade die Milchprodukte reduzieren? Die sind ja jetzt eigentlich nicht so ungesund.
Nein, Milchprodukte sind grundsätzlich tolle Grundnahrungsmittel. Sie enthalten Eiweiß, Fett als Nährstoffquelle, wenn man es bräuchte, und gute Mikronährstoffe, wie gerade das Calcium, Jod, B2, B12, Zink. Das ist alles nicht schlecht. Aber Milchprodukte sind eben auch reich an Fett. Ja, sie bestehen ungefähr zu 70% aus gesättigten Fettsäuren und eben auch vermehrt Omega-6-Fettsäuren.
Da müssen wir, glaube ich, ganz kurz nochmal den Unterschied erklären. Also gesättigte Fette oder gesättigte Fettsäuren und ungesättigte Fettsäuren, das nochmal kurz unterscheiden. Ja. Und wozu gehört jetzt Omega-6 und warum ist das eher nicht so gut?
Genau, also einmal die gesättigten und einmal die ungesättigten Fettsäuren, und Omega-6 gehört zu den ungesättigten Fettsäuren. Eigentlich sind die gut für uns und müssen auch in jede Zellwand eingebaut werden. Aber es kommt wie so häufig auf die Dosis an. Mhm. Also wir brauchen das richtige Verhältnis bei den ungesättigten Fettsäuren. Und konkret geht es da vor allem ums richtige Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3.
Genau, über Omega-3 haben wir ja hier auch schon oft gesprochen. Da hört und weiß man viel Gutes, das ist in Fisch drin, in Algen. Aber es gibt eben auch diese pflanzlichen Omega-3-Quellen, also Leinöl zum Beispiel. Und manche nehmen das ja tatsächlich auch als Nahrungsergänzungsmittel, ne?
Ja, also Omega-3 ist super gesund für uns und wirkt eben bei vielen Krankheiten auch entzündungshemmend oder wo es wichtig ist bei Entzündungskrankheiten. Aber es geht eben nicht nur um die reine Menge an Omega-3, sondern eben um dieses richtige Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6. Und nur wenn die beiden eben gut zusammenarbeiten, dann hat man diese ganzen positiven Effekte. Oder andersrum, wenn sie gut zusammenarbeiten, kann man sich was Gutes tun. Ja? Leider ist bei den meisten, wo wir es messen dürfen, das Verhältnis eben zwischen diesen beiden nicht so ganz im Gleichgewicht.
Wie wäre denn das optimale Verhältnis?
Also ganz idealerweise spricht man, wenn ich jetzt sage Omega-6 zu Omega-3, von einem Verhältnis von 2,5 bis 5 zu 1. Ja. Und in der Realität sehen wir aber tatsächlich ganz andere Zahlen. Also in der Praxis ist ein Wert von 25 zu 1 oder bis hin zu 40 zu 1 tatsächlich gar keine Seltenheit. Aber dafür sitzen wir jetzt hier, um aufzuklären, damit wir es alle besser machen können.
So, wenn wir jetzt nochmal einmal zurückgehen zu den Milchprodukten, also Käse, Butter, Schmand und sowas, die sind eben reich an diesen gesättigten Fettsäuren und an der ungesättigten Fettsäure Omega-6. Und von denen essen wir einfach insgesamt ein bisschen zu viel. Deshalb sollte man es einfach nicht übertreiben mit den Milchprodukten.
Ja, man muss es nicht komplett vermeiden und schon gar nicht verteufeln. So. Aber ein zu viel könnte eben Entzündungen fördern und dann unseren Abnehmwunsch eben auch behindern, muss man sagen. Also Milchprodukte in Maßen und auf andere weitere gute Fette wie Omega-3 setzen, also aus anderen Quellen, das wäre toll.
So, durch die ganze Umstellung, ja, eine neue Ernährung, neues Blutdruckmedikament, mehr Kraftsport, hat Bettina gemerkt, da tut sich irgendwas im Körper. Und auch die Verdauung, die musste ordentlich arbeiten. Sie hat das daran gemerkt, dass sie tatsächlich häufiger zur Toilette musste. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass mehr pflanzliche Eiweißquellen sowie Hülsenfrüchte irgendwie dazu kamen, ballaststoffreich natürlich auch. Und ihr habt am Ende dann nochmal Bilanz gezogen. Also was hat sich da nach der Zeit bei den Ernährungsdocs verändert?
Also nachdem sich ja 14 Jahre fast nichts getan hat, hatte sie da zu dem Zeitpunkt dann 6 Kilo abgenommen.
Das ist ja schon mal richtig gut.
Ja, also das hat sie auch selber total gefreut. Aber natürlich war da auch immer so ein bisschen die Angst noch im Hintergrund, kommt das Gewicht irgendwann wieder zurück? Deshalb waren mir persönlich, wie es häufig ist, die anderen Werte viel wichtiger. Also zum Beispiel eben diese Insulinresistenz, die sie so blockiert hat und ihr Muskelaufbau.
Und konnte sie die Insulinresistenz, vielleicht erstmal dazu, konnte sie die verbessern?
Ja, natürlich. Also nicht natürlich, aber ja. Und tatsächlich, ihre Werte waren fast wieder im Normbereich.
Ach, das ist ja schön.
Ja, also auch wirklich ein echter Erfolg, was sicher auch daran liegt, wie viel Sport sie gemacht hat und wie gut sie sich an den Ernährungsplan und auch unsere Hafertage eben gehalten hat.
So, kommen wir zu der nächsten Stellschraube, Sport. Hat Bettina neue Muskeln aufgebaut?
Das hat jetzt leider nicht so ganz geklappt. Sie hat sogar vielleicht minimal Muskulatur oder Muskelmasse verloren. Das war natürlich eine Enttäuschung, aber dafür haben wir dann auch eine Erklärung gefunden, denn Bettina hat schon vorher viel Sport gemacht, also Nordic Walking, Aquajoggen, also Ausdauersport hatten wir auch schon erwähnt und das hat sie auch weiter durchgezogen.
Ja, was ja eigentlich erstmal nicht schlecht ist, ne?
Genau, also will ich auch gar nicht schlecht reden, das stimmt absolut. Bewegung an der frischen Luft ist auch total sinnvoll, aber eben ihre Hausaufgabe sozusagen, dann nochmal 3-mal die Woche Krafttraining unterzubringen, das war eben nicht leicht.
Ja klar, das ist ja auch wirklich eine Menge Sport und eben auch eine Menge Zeit, die man da irgendwie nebenbei noch für aufbringen muss. Ich merke das auch manchmal so in so stressigen Phasen, dass ich dann nicht so oft dazu komme.
Ja, und der Ausdauersport hat ihr scheinbar eben besser gefallen. Deshalb hat Bettina eben nur 1-mal die Woche zum Krafttraining geschafft. Das ist auch schon super. Aber zum Aufbau von Muskelmasse wissen wir einfach, dass das nicht reicht. Und gerade zu Beginn sollten es schon mindestens 2, wie gesagt, besser 3-mal pro Woche Krafttraining sein, um wirklich Erfolge zu erzielen.
So, die Zeit bei den Ernährungsdocs, die ist ja jetzt schon eine Weile her bei Bettina. Und ich wollte natürlich wissen, wie es ihr heute geht. Ist das Gewicht zurückgekommen? Hat sie sogar noch weiter abgenommen? Wie ging es mit dem Sport, mit der Ernährung weiter? Konnte sie eure Tipps umsetzen, nachhaltig? Und ich habe mit ihr telefoniert und da hören wir jetzt mal rein.
Mittlerweile geht es mir sehr gut. Die Ernährungsumstellung selber hat mir gut getan. Ich mache eben auch nach wie vor einmal im Monat 3 Hafertage, um eben den Stoffwechsel wieder zu pushen und mich selbst auch zu setten. Das geht ganz super. Und mir geht es jetzt auch nicht darum, am Ende unbedingt 30, 40 Kilo abnehmen zu müssen. Das ist gar nicht mein Wunsch, weil ich war nie richtig schlank ich bin jetzt wesentlich beweglicher, ich bin viel agiler wieder. Also das sind einfach so Sachen, wo ich mich richtig drüber freue. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, sind pflanzliche Eiweißlieferanten. Also ich mache ganz viel mit Hülsenfrüchten und Fisch. Fisch esse ich auch wesentlich mehr noch, als ich es früher gegessen habe.
Das hört sich doch großartig an, wenn sie was für sich behält. Ja, bei Bettina sehen wir es natürlich auch. Sie hat 30 Jahre lang gekämpft. Das kann nicht von jetzt auf gleich eine 180-Grad-Drehung geben. Sie muss auch leider weiter dranbleiben. Und das ist ganz wichtig. Und sie bleibt aber weiter dran. Da dürfen wir auch wirklich uns Menschen an die Seite holen, die uns dahingehend unterstützen. Wir können immer wieder Ernährungsberatung mit Unterstützung der Krankenkasse in Anspruch nehmen. Und das ist kein Versagen. Ja? Und sie macht das echt großartig und ich drücke ihr so doll die Daumen, dass sie da auch echt dran bleibt.
Ja, also ich fand vor allem schön, dass sie gesagt hat, so ihr geht's gut. Ne? Und sie ist so mit dem Weg, den sie jetzt eben fährt, ist sie zufrieden und kann den gut durchziehen. Das ist ja das, was eben wichtig ist, dass man es beibehalten kann und dass es eben nicht wieder, ja, ich mache jetzt hier mal irgendwie einen Monat oder 2 Wochen. Ja, irgendwie Diät und dann geht es danach wieder nach oben und das fand ich echt,
Und das schön. Schöne ist eben, Fernsehen ist weg und trotzdem mache ich weiter.
Ja, absolut. Aber das hat sie ja von Anfang an bewiesen, dass sie da eigentlich sehr diszipliniert ist. Ne? Man musste, glaube ich, nur einmal wirklich es geht jetzt hier um langfristig und nicht um kurzfristig radikal sozusagen. Wir wollen uns heute auch noch mal ein Lebensmittel angucken, was bei Bettina eine große Rolle gespielt hat und was hier in diesem Podcast irgendwie immer wieder eine Rolle spielt, sind die Haferflocken. Die hast du mir heute mitgebracht. Was ist daran so besonders?
Ja, auch wenn wir immer wieder über die Haferflocken sprechen, sie sind unser Lieblingslebensmittel, weil sie eben so wunderbar sättigen in der Regel. Sie können Blutzuckerschwankungen vermeiden und bringen dann auch Makronährstoffe wie das Eiweiß mit und auch wunderbare Mikronährstoffe.
Deshalb gibt es die ja auch in diesen berühmten Hafertagen.
Ja, und das ist kein Zufall, dass wir die Hafertage eben mit Haferflocken machen und nicht mit Reis und nicht mit Kartoffeln und nicht mit Dinkel- oder Hirseflocken, sondern mit Haferflocken.
Was macht jetzt den Hafer denn so besonders?
Also Hafer, wie du es eben auch sehen kannst, besteht aus Vollkorn. Wir sagen ja immer, esst so viel wie möglich Vollkornprodukte statt Weißmehlprodukte. Und Haferflocken sind eben natürlicherweise aus Vollkorn. Ja, das heißt, sie werden grundsätzlich aus dem ganzen Haferkorn hergestellt. Dabei bleibt das Korn eben inklusive Randschichten und Keimling erhalten. Und das definiert eben ein Vollkornprodukt.
Bei Nudeln und Reis gibt es das ja auch. Aber da muss man sich ja im Supermarkt schon aktiv für die Vollkornvariante entscheiden. Und oft gibt es davon ja auch weniger Auswahl tatsächlich.
Genau, und bei Haferflocken ist das quasi vorprogrammiert, weil es also gibt ja keine Alternative dazu. Egal jetzt, ob man grobe, feine, zarte Instant-Haferflocken nimmt, das darf man für sich entscheiden, das ist wirklich egal, das ist alles super, denn Vollkorn hat ganz viele Vorteile.
Ja, dann schieß doch mal los.
Gerade die Ballaststoffe im Vollkorn sind eben sehr gesund. Die kommen zum Beispiel eben aus der Schale, also den Randschichten vom Getreidekorn. Das kennt man auch als Kleie, also Haferkleie kann man ja auch kaufen. Das heißt, in der Haferkleie habe ich die Ballaststoffe eben ganz konzentriert sogar. Und an sich kann man die in 2 Gruppen aufteilen, wasserlöslich, wasserunlöslich. Ja, wie gesagt, im Hafer ist dieser ganz besondere Ballaststoff das Beta-Glucan.
Das ist ja vor allem bei einer Insulinresistenz nützlich, ne?
Ja, also Beta-Glucan des Hafers gehört eben in die Gruppe der stark wasserlöslichen Ballaststoffe. Und die haben eben ganz tolle Eigenschaften für unsere Verdauung und den Blutzucker.
Okay, spielen wir das mal durch. Also ich habe heute Morgen auch ganz brav wieder meine Haferflocken gegessen. Ja, was passiert denn in meinem Körper?
Dadurch, dass Beta-Glucan Wasser bindet, vergrößert sich das eben das Volumen der Haferflocken. Das sieht man ganz gut, wenn man Porridge eben zubereitet. Wenn du da viel Flüssigkeit reingibst und es länger stehen lässt, dann verbindet sich das. Und dadurch haben wir dann eben ein großes Volumen mit relativ wenig Kalorien, was lange satt macht.
Das stimmt. Also so ein Porridge, da bin ich auf jeden Fall mindestens einen halben Tag satt von, ja.
Ja, außerdem werden die Kohlenhydrate, also der Zucker aus den Haferflocken, der eben im Darm in einzelne Zucker, also Glukosemoleküle, zerlegt wird, langsamer ins Blut abgegeben, als wenn wir eben Weißmehl essen würden. Ja? Und die Kohlenhydrate werden also schrittweise und vergleichsweise langsam ins Blut abgegeben.
Dadurch steigt dann auch der Blutzuckerspiegel langsamer an.
Genau.
Und fährt langsamer wieder ab.
Ja. Was wir ja bei einer Person mit Insulinresistenz und hohen Blutzuckerwerten eben erreichen wollen. Keine plötzlichen und überschwänglichen Zuckerbelastungen im Blut.
So, und dann haben wir eben schon mal über die Ballaststoffe gesprochen. Die findest du wahrscheinlich auch wieder für unser Darmmikrobiom wichtig, oder?
Ja, Ballaststoffe füttern ja unser Darmmikrobiom. Das ist ja diese spannende Sache. Das heißt, die Bakterien in unserem Dickdarm, die können wasserlösliche Ballaststoffe als Nahrung eben benutzen und bilden dann kurzkettige Fettsäuren. Also Bakterien in unserem Darm, die können eben diese wasserlöslichen Ballaststoffe als Nahrung benutzen und bilden dadurch zum einen kurzkettige Fettsäuren, aber auch ein paar Gase.
Das heißt, es ist normal, dass man eben pupsen muss, wenn man viele Ballaststoffe isst.
Das ist normal. Also tatsächlich gibt es auch eine Anzahl. Also bis zu 20 Mal pupsen ist normal. Noch viel spannender für mich als Ernährungsmedizinerin sind dann aber diese kurzkettigen Fettsäuren, die da gebildet werden. Also Propionsäure, Essigsäure, Buttersäure hat man vielleicht schon mal gehört. Das sind dann eben tolle Stoffwechselprodukte von den Bakterien hergestellt.
Und was bewirken die in unserem Körper?
Die sorgen zum Beispiel für eine gesunde Darmschleimhaut. Und jetzt wird es besonders spannend für alle, die abnehmen möchten, sie wirken eben auch aufs Gehirn und zwar auf das System, das Hunger und Sättigung reguliert.
Aha.
Ja, wir haben nämlich dadurch weniger Hunger. Alles, weil unsere Darmbakterien die Ballaststoffe aus der Ernährung, weil wir die natürlich richtigerweise gegessen haben, dann verstoffwechseln.
Ja, das macht es natürlich dann auch einfacher, in so einem Kaloriendefizit zu bleiben. Also natürlich eins, was eben zu uns passt, wenn man abnehmen möchte. Nicht so ein richtig krasses Kaloriendefizit, was bei diesen klassischen Diäten, die man so kennt, stattfindet.
Ja, und Ballaststoffe eben haben ganz viele positive Effekte für den Darm. Also eigentlich muss man sagen, für den ganzen Körper, wie man jetzt gehört hat.
Okay, jetzt bin ich noch mal ein bisschen stolzer auf mich, dass ich heute Morgen wieder mein Porridge gegessen habe.
Ich auch.
Ich werde mein nächstes noch ganz mit ganz besonders gutem Gewissen genießen. Vielen Dank, Silja, für diese ganzen neuen Einblicke heute. Super spannend.
Sehr gerne. Und ich kann es nur unterstreichen. Auch ich esse jeden Morgen mein selbstgemachtes Porridge und weiß eben schon morgens, jetzt habe ich meinem Körper was Gutes getan.
Ja, so kann man noch toll in den Tag starten. Wenn ihr euch nochmal angucken wollt, wie die Haferkur genau geht, dazu gibt es eine Anleitung und auch Rezepte, wie man die so ein bisschen sich variieren kann und gestalten kann, die gibt es auf ndr.de/edocs. Autorin dieser Folge ist Sophie Kuhlmann und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD Audiothek, einfach auf die kleine Glocke klicken und die bimmelt dann, wenn es eine neue Folge gibt. Jetzt gibt's wie fast immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Was wir essen, das macht ja nicht nur bei unserer eigenen Gesundheit den Unterschied, sondern auch beim Klimaschutz. Denn je nachdem, welche Nahrungsmittel hergestellt werden und vor allem wie, hat das einen Einfluss, zum Beispiel auf den CO2-Ausstoß. Und beim Klimaschutz wird gerade vieles überprüft und auch in Frage gestellt. Die Bundesregierung will einen Realitätscheck. Wie viel Förderung brauchen Wärmepumpen? Könnte man da die Vergütung für private Solaranlagen auch komplett streichen? Und was ist mit dem Aus für neue Benzin- und Dieselautos, das in Brüssel beschlossen wurde? Wird das doch wieder gekippt? Im ARD-Klima-Update erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-Reporterinnen und Reportern aus Deutschland und der Welt, neue Einblicke und auch neue Lösungsansätze mit fundierten wissenschaftlichen Analysen. Der Podcast richtet dabei immer auch den Blick nach vorne und nimmt euch mit vom Problem bis zur Perspektive. Also genauso wie bei uns, wie bei den Ernährungsdocs. Das ARD-Klima-Update gibt es jeden zweiten Mittwoch neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.